Niedersachsen im Blick. Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Wir haben nur äußerst selten Praktikanten beim Rundblick, aber in dieser Woche war es mal wieder soweit. Marlene vom Gymnasium Burgdorf hat uns die letzten Tage bei zahlreichen Terminen begleitet, hat beobachtet, wie wir kritische Fragen stellen und hat uns auch selbst ziemlich ausgequetscht. Nebenbei haben wir an dieser Podcast-Folge gearbeitet, in der Marlene von ihrem Praktikum berichtet und die Rundblick-Redaktion einiges von sich preisgibt. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und ich führe euch jetzt gemeinsam mit Marlene durch diese Folge von Niedersachsen im Blick. Und Marlene, macht dich das eigentlich noch nervös, wenn du jetzt hier vor einem Mikrofon sitzt?
Ja, also in der Tat, ich saß noch nicht so oft vor einem Mikrofon und obwohl ich das diese Woche schon öfter gemacht habe, macht es mich immer noch ein bisschen nervös.
Das kann ich verstehen, das ist aber auch gar nicht schlimm, finde ich, denn ein bisschen Nervosität tut, glaube ich, ganz gut. Dann konzentriert man sich nämlich noch mehr, geht mir nämlich auch ganz ähnlich.
Ja, total. Also ich lege mir schon immer meine Sätze so im Kopf zurecht und dann klappt das eigentlich ganz gut und ich hoffe, heute klappt das genauso gut.
Bevor wir gleich hören, wie du uns alle nacheinander schon ausgequetscht hast, erzähl doch bitte noch mal ein bisschen was von dir.
Ja, genau. Also ich bin Marlene, ich bin 14 Jahre alt und ich bin in der 9. Klasse und hier ist jetzt ein einwöchiges Schülerpraktikum vorgesehen und genau, deswegen bin ich zum Rundblick gegangen.
Aber wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, dein Schulpraktikum ausgerechnet bei uns zu machen?
Ja, also ich bin schon länger im Journalismus interessiert und ich mag auch gerne Politik. Also ich lese schon immer Nachrichten. Ich bin auch interessierter als die meisten in meinem Alter, was Politik angeht. Und deswegen war das für mich eigentlich sehr stimmig, so dann etwas mit Journalismus und Politik zu machen. Jetzt eher nicht so Sportjournalistin zum Beispiel. Das sagt mir nicht so zu. Aber was eben Politik angeht, da bin ich schon ziemlich interessiert. Und ich hatte erst bei verschiedenen Zeitungen angefragt, aber dann bin ich durch meine Mutter, bin ich hier auf den Rundblick gestoßen und genau, ihr seid ja quasi ein Politikjournal, also eine Zeitung spezialisiert für die Landespolitik hier und das war für mich im Endeffekt dann eigentlich eine super Lösung, deswegen bin ich auch froh, dass es geklappt hat.
Und da haben wir eine Gemeinsamkeit. Sportjournalismus hat mich auch immer eher abgeschreckt, da wollte ich nicht hin, deswegen lieber zum Rundblick. Schön, dass du den Weg hier zu uns gefunden hast. Ich glaube, das passt ganz gut. Ich kann nur bestätigen, dass du ja in meinen Augen schon überdurchschnittlich politisch interessiert bist. Da konnte ich mir ein Bild von machen in dieser Woche. Und du bist ja sehr gut rumgekommen in dieser Woche. Wir hatten zahlreiche Termine, die du besuchen konntest. Jetzt, wo wir diese Folge aufnehmen, ist Donnerstagmittag. Es kommt also noch ein bisschen was, aber der Großteil ist jetzt geschafft. Was waren denn bisher deine Highlights in dieser Woche?
Ja, also ich war jetzt bei vielen Terminen und es gab viel zu sehen. Ich habe viele neue Eindrücke gemacht. Aber was für mich auf jeden Fall ein Highlight war, also ich habe ja auch oft andere Journalisten auf zum Beispiel Pressekonferenzen getroffen und für mich hat das einfach so, war das so was Besonderes, dass ich am Ende sehen konnte, was aus dieser Veranstaltung, wo ich selbst dabei war, was für verschiedene Texte daraus kommen können, was für unterschiedliche Endergebnisse es da gibt, obwohl es ja quasi dasselbe Material ist und das hat mich total fasziniert. Und ja, wenn es jetzt so um die einzelnen Veranstaltungen geht, dann war auf jeden Fall der Agrarausschuss ein Highlight von mir. Ich fand, das war einfach ein sehr praxisnaher Ausschuss. Die Themen waren greifbar und es gab auch eine sehr spannende Debatte, was man jetzt vielleicht nicht in jedem Ausschuss so sehen kann, genau über ASP. Also das war auch sehr interessant zu sehen, wie die einzelnen Abgeordneten und auch Koalition und Opposition sich da ja gegenseitig Vorschläge machen und ein bisschen diskutieren. Und außerdem, heute war ich bei der Pressekonferenz der Grünen. Das war auch eine Veranstaltung, die hat mir sehr gefallen. Ich fand, die sind total nett mit der Presse umgegangen. Sie haben auf alle unsere Fragen geantwortet, auch ausführlich und sind auch auf die Fragen wirklich eingegangen. Sie waren auch total freundlich und offen gegenüber den gestellten Fragen, fand ich. Und Die Themen wurden total transparent präsentiert und so. Da konnte man gut folgen und ich fand das einfach eine sehr tolle Erfahrung, das zu machen.
Dass dir der Agrarausschuss so gut gefallen hat, das finde ich schön. Das geht mir nämlich auch so, das ist ja einer meiner Lieblingsausschüsse, die ich sehr gerne besuche. Gab es denn aber auch etwas in dieser Woche, das dich besonders irritiert hat, was du komisch fandest?
Ja, also es gab schon ein paar, also es gab eine Frage, die hat mich schon seit Anfang der Woche so ein bisschen rumgetrieben, die wurde mir dann auch beantwortet. Deswegen, das ist nicht mehr so schlimm. Die Frage war eben, warum es eine Ministerin für Europa und regionale Landesentwicklung ohne Ministerium geben kann. Die wurde mir dann aber auch im Endeffekt beantwortet. Das hat mich sehr gefreut. Aber ich weiß nicht, so richtig irritiert hat mich jetzt nichts. Aber es gab auf jeden Fall Sachen, die habe ich vielleicht nicht so erwartet. Also man weiß ja schon, Politik kann manchmal sehr trocken sein. Und das war mir auch voraus klar, dass das auch mal trocken sein wird, langweilig sein wird. Und das ist mir auch bei manchen Konferenzen oder Ausschusssitzungen aufgefallen, dass ich den Themen vielleicht nicht so gut folgen kann, weil ich vielleicht auch nicht so gut informiert bin zu den einzelnen Themen. Allerdings fand ich es trotzdem spannend, dass es auch mal so Termine gibt, die dann vielleicht nicht so spannend sind, wie man sich das vorstellt. Also zu jedem Beruf gehören ja auch so Nachteile und ich habe mit Journalismus so davor natürlich nicht so ganz, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber so ein bisschen so wie die rasende Reporterin ist man da unterwegs und es ist immer sehr spannend, man trifft irgendwelche berühmten Leute, das ist jetzt so ein bisschen übertrieben, aber so ungefähr und dass es auch manchmal halt langweilige Veranstaltungen gibt, wenn man das so sagen kann, hat mich ein bisschen überrascht. Aber ich finde es trotzdem spannend, das mal zu sehen, weil das ist ja auch ein Eindruck in den Beruf und ich soll ja einen realistischen Eindruck bekommen.
Ich hoffe, da haben wir ein gutes Themenspektrum zusammengestellt. Natürlich konnten wir gar nicht so lange im Voraus planen, was für Veranstaltungen jetzt kommen. Auch das gehört ja zum Journalistenberuf mit dazu. Ich habe dir vergangene Woche einmal einen Plan geschickt, den mussten wir dann aber am Montag auch gleich nochmal überarbeiten. Und dann hast du ja gemerkt, dass sich auch unser Wochenplan immer noch mal verändert hat, weil dann noch was dazwischen gekommen ist, weil wir ein Thema unterschiedlich dann plötzlich bewertet haben. Aber ich glaube, das war auch ganz gut, dass du das so sehen konntest, wie viel Flexibilität dann zum Arbeitsalltag eines Journalisten, einer Journalistin dazugehört.
Ja, das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, dass es da so einen hohen Kontrast zwischen Organisation und Flexibilität gibt. Also ich habe gemerkt, wie wichtig das ist, dass alles geplant ist hier in der Redaktion, dass jeder die Termine weiß, an denen er teilnehmen muss, dass alle wissen, wann welcher Artikel erscheint und wann sie den fertig haben müssen, so dass das alles total aufeinander abgestimmt sein muss, damit alles am Ende in ein fertiges Endprodukt fließen kann. Aber eben auch, wie flexibel man sein muss, weil sich ständig Termine ändern, ständig wird etwas umgeändert, ständig verändern sich Uhrzeiten oder die Tagesordnung verändert sich und dann muss man natürlich auch bei seinen Artikeln wieder umplanen und das ist mir total aufgefallen auch.
Und weißt du schon, ob das was ist, was du dir für deine Zukunft vorstellen kannst? Du bist ja auch hier, um herauszufinden, ob du den Weg, Journalistin zu werden, weiterverfolgen möchtest.
Ja, also ich bin auf jeden Fall froh, dass ich hier die Erfahrung machen konnte, die ich jetzt gemacht habe. Und ich kann mir definitiv Journalismus als Zukunftsmöglichkeit vorstellen. Denn also ich finde den Beruf total spannend. Und auch wenn ich jetzt gesagt habe, dass vielleicht ein paar langweilige Sachen dabei waren, bin ich immer noch nicht, also ich bin nicht abgeneigt von dem Beruf, sondern vielleicht eher nur noch mehr interessiert als vorher, weil ich es einfach toll finde, dass ich so einen realistischen Eindruck bekommen habe und ich habe mich auch ein bisschen so reingefuchst in die Sache. So, das habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass ich schon dann auch, dass mir das Aufschreiben von Informationen und dass ich ein bisschen mehr verstanden habe und so, jetzt wo ich halt in den Themenbereichen drin war, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Das hat mich auch total gefreut und ich kann mir das auch für später immer noch vorstellen. Allerdings habe ich ja auch viele Leute noch getroffen, viele neue Leute habe ich getroffen, die auch andere Berufe haben, die auch hier in dem Bereich eine Rolle spielen und von denen könnte ich mir auch welche vorstellen. Also ich habe zum Beispiel mehrere Pressesprecher kennengelernt und den Beruf finde ich eigentlich auch total spannend. Auch Ich habe auch welche von einer Presseagentur kennengelernt, dass man Journalistin für eine Presseagentur ist, anstatt für eine Redaktion. So all diese Berufe, die ich dann trotzdem noch kennenlernen durfte, finde ich auch total spannend. Und ja, ich kann mir definitiv vorstellen, Journalistin zu werden, aber auch vielleicht was anderes in diesem Bereich zu machen.
Ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass du das gut machen wirst, denn ich konnte jetzt ja beobachten, wie du das so machst und ich bin beeindruckt, dass du mit 14 Jahren in der 9. Klasse so gut schon darin bist, zu erkennen, was ein gutes Thema ist. Wenn wir auf einer Veranstaltung waren, zum Beispiel als wir im Agrarausschuss waren, wo zu zwei Themen unterrichtet wurde, konntest du hinterher sehr genau sagen, dieser und jener Aspekt, das waren die, die hätte ich irgendwie nach vorne gestellt, die hätte ich rausgehoben und könnte ich sagen, perfekt, genau das habe ich dann ja auch gemacht. Du hast, musstest gestern spontan einspringen, als wir in der Landespressekonferenz waren und dann musste ich die Leitung übernehmen und konnte selber nicht Social Media machen. Dann hast du halt die Videos gemacht, die ich dann hinterher einfach weiter verwenden konnte. Und gerade bei den Grünen hast du auch nochmal gezeigt, dass du sehr gute Nachfragen stellen kannst, wo sich dann sogar der dpa-Kollege hinterher bedankt, dass du das nochmal so aufgehellt hast. Also großes Lob von vielen Leuten hier, mit denen du in dieser Woche zu tun hattest. Wir sind davon überzeugt, dass du gerne wieder zum Rundblick oder zum Journalismus insgesamt zurückkommen könntest. Du hast ja nun diese Woche aber auch genutzt, um unsere Kolleginnen und unsere Kollegen danach zu fragen, wie sie zu Rundblick-Redakteuren geworden sind. Denn es gibt ja viele Wege, die am Ende zum Traumberuf Journalist führen können. Wir hören jetzt nacheinander mal in die Gespräche rein. Zuerst Anne Behlte-Altwig.
Okay, ich würde sagen, dann geht's mal los. Ich sitze hier mit Anne im Besprechungsraum vom Politikjournal Rundblick und ich habe jetzt ein paar Fragen zum Beruf der Journalistin mitgebracht.
Ja, bin ich gespannt. Schieß los.
Okay, ich habe erstmal eine Standardfrage. Wie bist du dazu gekommen, Journalistin im politischen Bereich zu werden?
Es hat sich so ergeben, würde ich sagen. Also ich habe meine Ausbildung beim IFP gemacht, der Journalistenschule der Katholischen Kirche. Also ich habe ein Volontariat gemacht bei einer katholischen Redaktion und es gab dann halt so begleitend Kurse, wo wir auch politischen Journalismus kennengelernt haben und das war für mich gar nicht so absehbar noch, dass das der Weg sein würde. Also ich war da noch so relativ lange im kirchlichen Bereich unterwegs. Und Politik hat mich aber immer interessiert. Also als Studentin schon habe ich mich engagiert, erst in der Fachschaft, dann bin ich zum AStA gekommen, habe durch Freunde dann halt auch so die politischen Stiftungen kennengelernt und fand immer, dass auch Glaube politisch ist und dass wir als Kirche, für die ich gearbeitet habe, auch in der Politik mitmischen sollten. Und insofern würde ich eher sagen, ich bin da reingewachsen. Zum Rundblick ist eigentlich erst der Kontakt zur Redaktion entstanden. Dann habe ich freiberuflich hier gearbeitet und dann wurde eine Stelle frei. Und dann haben mich die Kollegen gefragt, ob ich Interesse habe. Und jetzt bin ich hier.
Das klingt nach einem ziemlich interessanten Weg. Was hast du denn studiert?
Ich habe Germanistik, Kunstgeschichte und Psychologie studiert. Also ein geisteswissenschaftliches Studium. Erstmal so ohne klare Zielvorstellung, wo das beruflich hingehen soll.
Ja, die wenigsten Journalisten haben ja auch wirklich Journalismus studiert, bevor sie dann mit dem Job angefangen haben. Wie würdest du deinen Job auf einer Action-Skala von 1 bis 5 einordnen?
Also es gibt solche und solche Tage. So beim Rundblick haben wir selten die ganz große Action. Wir sind da eher für die Hintergründe zuständig und eher nochmal dabei, Dokumente reinzulesen, Gesprächspartner zu suchen, mit denen wir uns dann in aller Ruhe sehr ausführlich unterhalten und versuchen, das Thema so von Grund auf zu verstehen. wir sind eigentlich nicht so die rasenden Reporter. Obwohl ich das immer auch sehr schön finde eigentlich. Also das habe ich als junge Journalistin viel mehr gemacht, dass ich so Reportagen geschrieben habe, auch so aktuelle Ereignisse begleitet habe. So ein bisschen hatten wir das Flair beim Kirchentag neulich. Also da war wirklich sehr viel Action in Hannover. Auch viele Leute jetzt so, sowohl von der Basis als auch aus der großen Politik waren hier. Und da hatte man so dieses Flair nochmal, dass man von einem zum anderen Termin gehetzt ist, zwischendurch noch schnell eine Insta-Story gemacht hat oder einen Text geschrieben hat. Das war dann schon so Action-Level 3 bis 4, würde ich sagen. Normalerweise ist es eher 2.
Das klingt auch sehr stressig. Ich habe jetzt ja hier auch schon ein bisschen was mitbekommen und ich habe schon erlebt, so viele Termine ändern sich und ständig verschiebt sich etwas und so. Deswegen, für welchen Typ Mensch würdest du deine Arbeit empfehlen? Also eher so flexible Leute, das habe ich jetzt vielleicht schon gemerkt, aber eigentlich spielt ja Organisation auch eine große Rolle.
Also das Erstaunliche ist, dass so fast jeder Typ eigentlich seine Nische findet im Journalismus. Also es gibt da einfach so extrem viele Möglichkeiten. Es gibt Menschen, die gut Reportagen schreiben können, die gute Zuhörer sind, die eine Nähe zu Menschen herstellen können. Das ist total wichtig, wenn du so in Bereiche vordringst, wo eigentlich sonst keine Zuschauer sind und wo du dich so ein bisschen ja gut einfügen können musst. Und es gibt Leute, die so ja gut sind, Konflikte aushalten und die sehr kritisch denken. Und für so Leute gibt es einen Platz und es gibt halt auch Leute mit dem großen Organisationstalent, die eher so Teams zusammenhalten und Pläne schreiben und Konzepte machen. Und es gibt es irgendwie alles. Also was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass man so ein bisschen mit Menschen kann. Also dass man eine Empathie hat für Menschen, dass man auch die Gegenseite ein bisschen verstehen kann und nicht so festgefahren ist in seinen Ansichten. Und das ist, glaube ich, so die einzige Voraussetzung, die man wirklich mitbringen muss. Und so für alle anderen Stärken, glaube ich, da findet sich eine Nische.
Ja, total. Das mit den Ansichten und Standpunkten finde ich auch wichtig, weil im Journalismus ist es ja schon extrem wichtig, die Artikel sachlich zu schreiben. Und jetzt nicht zu viel seine eigenen Meinung einfließen zu lassen, weil man ja eine große Bandbreite an Lesern oder Hörern abdecken möchte. Und schreibst du manchmal auch über Themen oder schreibst du manchmal Artikel, bei denen es dir dann schwerfällt, sachlich zu bleiben?
Also den Anspruch habe ich gar nicht so sehr an mich selbst. Also ich versuche allen gerecht zu werden und mir immer auch vorzustellen, wie kann man das Thema von der anderen Seite betrachten, oder es gibt immer auch Betroffene von der anderen Seite, die das anders sehen wollen. Da muss man natürlich fair bleiben. Aber wir sind Menschen und ich glaube, das ist unsere große Stärke, dass wir auch mit unserem Herzen irgendwie dabei sind. Und das ist eigentlich das, was uns von der KI auch unterscheidet, dass wir da unsere Persönlichkeit reinbringen. Und das möchte ich eigentlich gar nicht eliminieren.
Ja klar, das verstehe ich. Apropos KI, wie stehst du zu KI am Arbeitsplatz?
Das kann eine große Hilfe sein, ganz sicher. Also wenn man vor einem leeren Blatt sitzt, dann schreibt KI einem das ratzfatz voll. Und man hat einfach schon mal Ideen, man hat Anhaltspunkte, man hat vielleicht auch eine Gliederung, wenn einem das so schwerfällt, die Gedanken zu sortieren, dann kann KI einem da wunderbar Struktur geben oder auch Texte zusammenfassen. Das ist sicherlich ein Instrument, das sehr hilfreich ist. Man muss aufpassen, dass man trotzdem eben diese journalistische Persönlichkeit bleibt und dass man der KI nicht so Sachen überlässt, die man mit dem Herzen tun muss.
Ja, ich habe schon rausgehört, du magst deinen Job eigentlich und dir ist es sehr wichtig, dass man da mit Herz rangeht und dass man seinen Job auch mag, dass man da Liebe für hat. Aber sicherlich gibt es auch ein paar Sachen, die einen immer mal nerven am Job. Was ist das so bei dir?
Man trifft unheimlich viele Menschen, die eigentlich schon ganz viele Lösungen entwickelt haben. Und das finde ich ganz schwer, damit umzugehen, dass es diese tollen Ideen eigentlich gibt und dass auch schon viel gesagt und geschrieben wurde über diese tollen Ideen, dass die Politiker das auch schon ganz oft gehört haben und oft auch da ganz offen und verständnisvoll sind, aber dass es halt trotzdem super schwierig ist, das in Gesetze zu gießen, die wirklich einen Unterschied machen und die ja in unserem Alltag wirklich was besser machen und was verändern. Also dieser Widerspruch, der macht mir oft zu schaffen, dass es einfach so kleine Schritte sind, die man dann in der Praxis gehen kann, obwohl es einfach ganz große Probleme oft sind und ganz tolle Ideen, die es umzusetzen gilt.
Merkt man ja auch als Privatperson einfach schon, dass so Ziele immer sehr, sehr weit in die Zukunft gesetzt werden und man denkt sich so, warum geht das denn nicht schneller? Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Du bist ja eher so im Hintergrund von der Politik jetzt unterwegs, aber auch oft auf so sozialen Veranstaltungen und auch mal in Ausschusssitzungen vom Sozialausschuss. Und ich war diese Woche jetzt auch das erste Mal in einer Ausschusssitzung auf Landesebene und ich fand es ehrlich gesagt sehr schwer einzuordnen, was ist jetzt wichtig, was ist unwichtig, was könnte man denn für einen potenziellen Artikel, wenn ich jetzt wirklich arbeiten würde, was könnte man verwenden? Hast du da irgendwie mit der Zeit so ein Gespür entwickelt, was wirklich wichtig ist oder fällt dir das auch schwer?
Ja, ich glaube, das kommt auf jeden Fall mit mehr Erfahrung. Es ist halt auch immer total wichtig zu reden, also mit Kolleginnen und Kollegen zu reden. Man sieht ja auch im Ausschuss, sind noch andere Medien vielleicht dort. Dann ist es wahrscheinlich ein Thema, was viele wichtig finden und was dann auch in anderen Medien berichtet werden wird. Dann ist das sicherlich eine Überlegung wert, ob man das nicht auch aufgreift. Und wichtig ist eben auch mit Expertinnen und Experten zu reden und da ein gutes Netzwerk zu haben. Und man merkt halt schon so, wenn man von verschiedenen Seiten oder zumindest von einer Seite angesprochen wird und jemand sagt, wollen Sie nicht kommen, da wird heute dieses Thema verhandelt und wir haben eine Position dazu oder wir haben eine Anfrage dazu gestellt oder wir bereiten da was vor, dann hat man schon. Muss man natürlich auch ein bisschen kritisch gucken, dass man sich nicht vereinnahmen lässt, aber dann hat man schon mal eine Einschätzung, das brennt jemand auf den Nägeln und das lohnt sich vielleicht, das näher anzugucken.
Ja, das ist ja auch der Job von Journalisten so. Und ich finde das einfach sehr interessant, auch wie du das so beschreibst und so. Ich habe da noch eine letzte Frage, die für mich zumindest sehr interessant ist. Und zwar, warst du in der Schule gut in Politik und Gesellschaftslehre?
Das war tatsächlich gar nicht so mein Fach. Also das war ja dieser Fächerblock. Ich vermute mal, so ist es heute auch noch ungefähr. Politik, Geschichte, Religion. Und ich habe in Religion tatsächlich Abi gemacht. Deswegen konnte ich gar nicht mehr so viel aus diesem Block abdecken als Prüfungsleistung. War dann eben das schon mit Religion abgedeckt. Und das habe ich aber total geliebt. Also das ist auch kein Zufall, dass ich mich für diese katholische Journalistenausbildung dann entschieden habe, weil ich das einfach super spannend fand, diese ethischen Fragen zu diskutieren und so ein Austausch von Leuten zu haben, die unterschiedliche Standpunkte haben. Das ist ja schon irgendwo auch worum es in der Politik auch geht. Aber Politik als Schulfach war tatsächlich nicht so sehr mein Thema.
Ja, kann ich verstehen, das ist auch oft sehr trocken und wenn man dann einfach in der Politik unterwegs ist, merkt man vielleicht dann doch, dass das schon spannender sein kann und dass es da doch Bereiche gibt, für die man vielleicht wirklich brennt, die einen wirklich interessieren, so wie du das eben mit Ethik, Moral und Kirche hast. Dann Auf jeden Fall danke für das Gespräch. Ich weiß jetzt ein bisschen besser über den Job Bescheid und ich freue mich noch auf die weitere Praktikumszeit hier.
Ja, das hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören und dass ich dabei sein darf.
Was ist dir denn aus dem Gespräch mit Anne besonders in Erinnerung geblieben?
Ich fand es auf jeden Fall spannend, was Anne eben zum Artikelschreiben gesagt hat. Ich hatte sie gefragt, wie sie so dazu steht, dass man sehr sachlich sein muss als Journalistin. Und sie meinte, dass das gar nicht so sachlich sein muss, wie man sich den Beruf vielleicht vorstellt, dass da auch gewisses Herzblut und so Liebe mit reinfließen muss in die Artikel, weil sonst gar keine guten Nachrichtenmeldungen zustande kommen. Das fand ich total interessant. Das ist mir auch auf jeden Fall von dem Gespräch in Erinnerung geblieben. Auch das so, dass ja nochmal einen ganz großen Unterschied macht, als wenn man die Artikel mit KI schreiben würde. Die könnten das natürlich auch, aber so eine gewisse persönliche Erfahrung und so muss da irgendwie schon mit rein. Und das kann man auch nur als Journalist und das fand ich total spannend zu hören.
Ich finde es total interessant, diese Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen zu hören, weil ich da ja auch immer noch mal was Neues über meine Büronachbarn hier erfahre. Als nächstes hast du mit Christian Wilhelm Link gesprochen. Hören wir mal in dieses Gespräch rein.
Hallo Christian, jetzt sitze ich hier mit dir und habe auch die Chance, einmal dich zu interviewen.
Hallo, ich bin sehr gespannt auf die Fragen. Ich bin ja bei jedem Podcast immer so ein bisschen aufgeregt.
Gut, dann wir starten erstmal mit einer ganz normalen Frage. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, hier Journalist zu sein?
Oh, das ist eine sehr spezielle Frage. Hier Journalist zu sein liegt daran, dass tatsächlich der Rundblick selbst ist ja auch in der Journalistenwelt gar nicht so bekannt als Politikjournal. Ist man ja eher so der Fachwelt bekannt und ich habe ursprünglich tatsächlich so ganz klassisch Tageszeitung gemacht. Also ich war früher, bevor ich hier angefangen habe, war ich bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und dann bei der Zellischen Zeitung und da habe ich eigentlich eher ganz klassischen Lokaljournalismus gemacht. Dann habe ich irgendwann erfahren, dass es den Rundblick überhaupt gibt, weil man nämlich meine damalige Freundin und heutige Frau hier gearbeitet hat. Und seitdem hatte ich den immer im Blick und als ich erfahren habe, dass der Rundblick jemanden sucht, habe ich mich hier sofort beworben, weil das Konzept fand ich eigentlich schon immer prima und die Möglichkeiten hier sind ganz, ganz toll. Kann ich nur jedem empfehlen, falls sich mal hier wieder eine Stelle auftut.
Du hast ja gesagt, du hast davor auch schon bei Zeitungen geschrieben. Hast du denn Journalismus studiert oder wie bist du einfach auf das Journalistsein gekommen?
Ich habe damals angefangen, 2002 in Marburg zu studieren. Da gab es noch gar keinen Studiengang Journalismus. Deswegen habe ich damals so die Behelfslösung gehabt und habe Germanistik mit dem Schwerpunkt Medienwissenschaften studiert. Und dann habe ich aber gleich während dem Studium schon immer angefangen, im Journalismus zu arbeiten. Und das ging auch schnell so, dass ich eigentlich mehr gearbeitet habe, als studiert habe. Deswegen habe ich das Studium dann auch später geschmissen. Also deswegen gute Nachrichten für alle, die nicht fertig studieren. Es gibt auch ein Leben ohne Studium.
Ja, das ist auf jeden Fall gut, dass man auch so zum Beruf des Journalisten kommen kann. Aber wenn du jetzt nicht Journalist geworden wärst oder wenn sich vielleicht noch mal ein anderer Karrierezweig auftut, wäre es für dich auch eine Option, Pressesprecher für ein Ministerium zu werden?
Pressesprecher fände ich grundsätzlich interessant. Ministerium, muss ich sagen, wäre mir ehrlich gesagt zu anstrengend, nachdem ich gesehen habe, wie das da funktioniert. Da muss man sich mit so viel abstimmen und wenn man dann einen hyperaktiven Minister hat, den man überall noch hin begleiten muss, da ist man fast noch mehr im Einsatz als hier als Journalist und wir haben schon außergewöhnlich belastende Arbeitszeiten. Deswegen Pressestelle gerne, Ministerium nicht unbedingt.
Ja, kann ich verstehen. Ich habe mich vorhin auch schon mit einer Pressesprecherin des Ministeriums unterhalten und das klang auf jeden Fall nach einer sehr stressigen Stelle, wo man immer viel zu tun hat, immer viel Action. Apropos Action, wie würdest du deinen Job hier auf einer Action-Skala von 1 bis 5 einordnen?
Oh, das variiert zum Glück, denn manchmal ist mir auch gar nicht nach Action. Da bin ich auch ganz froh, wenn ich hier einfach nur im Büro sitze und ein bisschen was abtippen kann. An anderen Tagen komme ich immerhin auf eine 4, würde ich doch mal locker sagen. Bei Außenterminen, da gibt es auch wirklich ganz spannende Sachen, wo man auch dann mal richtig spannende Sachen. Ich mache ja Wirtschaft und dann komme ich auch mal tatsächlich in die richtig spannenden Firmen und Fabriken, Salzgitter AG oder so. Und wenn man dann den riesen Ofen sieht und dann mal ganz nah Fragen stellen kann, wie ist das hier so? Und man guckt so richtig hinter die Kulissen. Das ist richtig cool.
Wirtschaft denn so eine persönliche Präferenz oder hat sich das einfach mit der Zeit so ergeben, dass du vor allem in dem Bereich unterwegs bist? Ist Wirtschaft denn so eine persönliche Präferenz oder ist es einfach mit der Zeit dazu gekommen, dass du vor allem in dem Bereich unterwegs bist?
Sowohl als auch. Also ich habe auch schon, als ich ganz, also im Studium gehört Wirtschaft zum Glück auch irgendwo mit dazu. Da hat man dann so Volkswirtschaft bei mir gehabt. Deswegen, das fand ich schon immer super spannend. Und später im Journalismus habe ich dann immer sehr, sehr gerne die Unternehmensporträts gemacht und im Prinzip alles, was so irgendwie lokale Wirtschaft schon war. Braucht man auch eigentlich, man braucht einen guten Einstieg, weil je höher man wird, je größer die Unternehmen, umso größer ist dann das Fachwissen, was man irgendwie braucht. Und dann ist es gut, wenn man früh und klein eingestiegen ist.
Ja, klar, das ist logisch. Ich bin ja hier als Praktikantin und ich soll ja einen Einblick in euren Beruf bekommen. Aber meist kriegt man ja nur Einblicke in die tollen Seiten des Berufes. Gibt es denn auch so dunkle Seiten, sage ich mal, des Berufes, die du mir erzählen könntest?
Ah, das Schlimmste ist eigentlich immer die... Ups, ja. Das Schlimmste sind so die Deadlines, die man versucht verzweifelt einzuhalten, auch wenn alles irgendwie dagegen läuft. Da muss man sich ganz viel mit Leuten abstimmen und dann passiert sehr viel in letzter Minute. Da wartet man verzweifelt auf Rückrufe, hat schon mal irgendwie so einen Text geschickt und wartet darauf, dass man endlich was kommt. In der Redaktion sind alle ganz unruhig, wann ist der Text endlich fertig. Und das ist dann stressig und auch irgendwie gehört dazu, muss aber nicht unbedingt sein. Lässt sich leider aber auch häufig nicht vermeiden.
Ja, es ist auch manchmal nervig, mit so Politikern zu arbeiten. Die haben ja schon den Ruf, dass sie viel reden und wenig Inhalt haben. Also stimmt das wirklich? Nervt dich das manchmal oder siehst du das anders?
Dass die wenig Inhalt haben, würde ich noch nicht mal sagen. Aber sie erzählen immer den Inhalt, den sie haben, wiederholen sie sehr oft. Und das passiert schon mal, dass ich dieselbe Rede gefühlt 3-4 Mal höre. Da muss man sich dann ein bisschen durchkämpfen. Dafür erfährt man aber auch immer wieder ganz viele neue spannende Sachen. Die Politiker sind noch nicht mal die anstrengendsten, würde ich sagen, weil das sind ja so Presseprofis. Die wissen auch, wie man sowas spannend gestalten muss. Leute, die so überhaupt keine Berührung mit Journalismus haben, die sind manchmal ein bisschen schwieriger. Aber da kämpft man sich dann auch irgendwie durch.
Ja, aber natürlich ist da auch immer so ein bisschen Aufregung, wenn man noch nicht so viel mit der Presse zu tun hat oder wenn man dann so Gespräche hat und so. Das ist schon verständlich, würde ich sagen.
Ja, finde ich auch. Also ich kann das auch absolut nachvollziehen. Gerade wenn man nicht so häufig in der Presse ist, da weiß man ja auch nicht, was passiert eigentlich dann mit den Sachen, die man da erzählt. Was schreiben die nachher über einen und wie schlimm kann das denn werden, was die so über einen schreiben? Minister hat ja schon mal alles durchgemacht, der wurde auch schon mal so richtig gegrillt von der Presse. Ich glaube, den kann nichts mehr schocken.
Man kann sich ja auch vorher nicht wirklich auf die Interviews vorbereiten und Journalisten stellen ja auch eher kritische Fragen. Das würde mir auf jeden Fall auch sehr viel Aufregung bereiten.
Wobei viele versuchen, sich dann abzusichern und wollen dann im Vorfeld schon möglichst alle Fragen haben, die man im Interview stellt. Das machen wir Journalisten natürlich höchst, höchst ungern. Also vor allem nicht bei irgendwelchen kritischen Sachen, wo es dann wirklich auch mal um die gezielte Nachfrage geht. Wenn es einfach nur um so ein einfaches Unternehmensporträt geht, dann schicke ich aber auch vorher schon mal eine Reihe von Fragen, damit die Leute sich vorbereiten können und mir auch die richtigen Zahlen nennen. Aber wenn es dann zur Sache geht, will man natürlich nicht, was die Leute schon vorbereitet sind und sich schon irgendwelche Ausflüchte zurechtgelegt haben.
Man will jetzt Journalist auch den echten Einblick bekommen. Ich habe jetzt noch eine Frage, eine politische Frage. Wir haben ja in der Region Hannover. Hier haben wir ja die Besonderheit, dass wir eine Region sind anstatt ein Landkreis. Was hältst du von dem Konzept einer Region?
Ich finde das gar nicht so anders jetzt erstmal. Ich meine, das ist halt auch nur ein riesiger Landkreis mit sehr vielen gar nicht so kleinen Städten. Also ich komme ja selbst aus dem Landkreis Celle. Celle ist in etwa so groß wie die Stadt Garbsen, die in der Region Hannover jetzt nur eine von vielen Städten ist. Finde ich schon ein bisschen komisch. Aber grundsätzlich, was ich toll finde in der Region ist, dass man so ein politisches Powerhouse hat. Also hier wohnen ja 1 Million Menschen in der Region. Und wenn man dann für die Region spricht, hat man auch wirklich was im Hintergrund und kann damit auch ein bisschen was bewegen.
Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Ich sage dann hiermit erstmal Danke für das Interview und ja, viel Spaß noch und viel Glück beim Arbeiten.
Ja, vielen Dank fürs Interview und viel Spaß dir auch.
So, und zuletzt hast du dann mit Klaus Wallbaum gesprochen. Auch das wollen wir uns jetzt erst einmal anhören.
Nun sitze ich hier mit Klaus. Du bist ja schon seit 30 Jahren Journalist. Was fasziniert dich denn so an dem Beruf? Warum bist du schon seit 30 Jahren Journalist?
Naja, man kann sagen, einmal angefangen, dann bleibt man halt dabei, wenn es einem Spaß macht. So ist es auch. Aber was fasziniert mich daran? Vor allem die Leute. Man lernt ganz unterschiedliche Menschen in Verantwortung kennen. Also gerade als politischer Journalist lernt man Politiker kennen, wie die an wichtigen Schalthebeln sitzen und wie die so agieren. Manche sind ängstlich, manche sind mutig, manche sind übermutig und manche lassen den nötigen Mut vermissen und lassen es schleifen. Und es gibt ganz unterschiedliche Charaktere. Es gibt ganz Hintertriebene, die auch unangenehm werden können, und es gibt sehr freundliche, zugewandte Menschen. Und der Umgang mit den verschiedenen Menschen in extremen Situationen, und Machtausübung ist oft extreme Situation, das hat mich immer fasziniert.
Ja, total, das kann ich verstehen. Wie kam es denn dazu, dass du überhaupt Journalist geworden bist? Hast du eine Ausbildung gemacht? Hast du studiert?
Ja, ich bin quasi, wie war denn das? Ja, ich bin politisch aktiv gewesen als Jugendlicher in einer Jugendorganisation, einer Partei. Und wurde dann, ich weiß gar nicht warum, ich wurde dann in den Vorstand gewählt und erstmal Pressesprecher. Warum eigentlich Pressesprecher, weiß ich gar nicht mehr genau. Jedenfalls habe ich dann auch viele Pressemitteilungen geschrieben von diesen Sitzungen dieses Jugendverbandes. Da war ich noch Schüler. Und dann habe ich parallel in der Schülerzeitung auch geschrieben. Und im Grunde hat mir das immer Spaß gemacht. Und so ist es gekommen, dass ich dann freier Mitarbeiter der Lokalzeitung wurde, bei mir zu Hause damals in Wunsdorf. Und daran hat sich dann nach dem Abitur das Politikstudium angeschlossen in Hannover. Ich habe parallel zum Studium weiter als freier Mitarbeiter gearbeitet, und als ich fertig studiert hatte, kriegte ich dann irgendwann, nicht sofort, weil eine lange Warteliste bestand, aber irgendwann kriegte ich ein Volontariat. Und dann war das spannende Jahr 1989, und so bin ich dann spannenden Jahr des Umbruchs in der DDR bin ich dann festangestellter Redakteur geworden. Erst in Ostdeutschland aktiv in der Zeit nach dem Umsturz in der DDR und anschließend dann hier seit 30 Jahren in Niedersachsen. Ja. Also ich bin noch länger als 30 Jahre.
Das ist natürlich eine sehr lange Zeit. Bei der Schülerzeitung habe ich auch schon geschrieben. Und ich muss sagen, das hat mich auch immer so ein bisschen fasziniert, wenn das veröffentlicht wurde und ich selbst sehen konnte, was ich da geschrieben habe. Du hast ja erzählt, du warst sogar schon mal Pressesprecher in deiner Jugend. Könntest du dir denn auch vorstellen oder hättest du dir zu dem Zeitpunkt auch vorstellen können, mal Pressesprecher für ein Ministerium zu werden?
Also ich bin tatsächlich zweimal konkret gefragt worden von Ministern oder angehenden Ministern, oder einmal war es ein Staatssekretär und einmal war es ein angehender Minister, zweimal gefragt worden und habe dann aber abgelehnt. Ich hätte es nicht ausgeschlossen, aber die Umstände waren in beiden Fällen so, dass mir der Job noch sehr viel mehr Spaß gemacht hat. Und der große Vorteil des Journalisten ist auch, dass er sehr, sehr unabhängig agieren kann und eigentlich doch weitgehend schreiben kann, was er will und wie er es einschätzt. Natürlich immer im Rahmen dessen, was die Chefredaktion vorgibt und der Chef quasi als Freiraum einem ermöglicht. Und trotzdem hat es doch sehr viel, hat der Beruf doch sehr viele Freiheiten.
Ja, als Journalist arbeitet man ja auch quasi so frei, also man hat die freie Presse so, man hat natürlich auch einen Arbeitgeber, aber wenn man so für ein Ministerium oder so arbeitet, hat man natürlich einen Chef oder eine Chefin, die über einem sitzt und Anweisungen gibt, was zu tun ist. Eine klare Meinung, die einem quasi vorgegeben ist, die man nach außen hin vertritt. Und das ist ja als Journalist nicht so. Das kann ich verstehen.
Ja, ich möchte aber ein bisschen widersprechen. Das hängt so ein bisschen vom Minister ab. Also ein guter Minister lässt seinem Pressesprecher auch Freiraum bei der Verteidigung. Es ist ja oft dann so eine Verteidigung der Arbeit des Ministeriums gegen Angriffe von außen. Ein guter Minister lässt seinen Pressesprecher ziemlich viel Freiheiten bei den Antworten und bei dem, wie er es formuliert. Und es gibt auch Pressesprecher, die sind da mehr so Berater des jeweiligen Ministers. Das heißt, die besprechen mit dem Minister zusammen, wie sie nach außen auftreten und wie sie da welche Schwerpunkte sie setzen. Und das macht auch den Reiz einer solchen Pressesprecherarbeit aus. Also es kann durchaus auch ein interessanter Job sein.
Ja, trotzdem macht es natürlich immer noch einen Unterschied zum Journalismus. Du hast ja hier in dem Gebiet wohl am meisten Expertise hier in der Redaktion. Und deswegen wollte ich einfach mal fragen, so, ich finde das sehr schwer. Ich war jetzt schon ein paar Ausschusssitzungen und Pressekonferenzen dabei, aufzuschreiben, was wirklich wichtig ist, was man vielleicht verwenden könnte für spätere Artikel, was auch als Schlagzeile taugen könnte. Hast du da mit der Zeit so ein Gefühl entwickelt oder fällt dir das immer noch schwer?
Ja, das ist, kommt mit der Routine. Also erstmal bei den Themen, die sind natürlich, wenn man ganz neu ist, sind die Themen alle sehr kompliziert, aber der politische Prozess ist so, dass die alle irgendwie wiederkehren. Und im Grunde ist jetzt von dem, was ich habe mit meiner langen Erfahrung, muss ich sagen, 95% der Vorgänge, die so in einem Ausschuss diskutiert werden, habe ich in irgendeiner Form schon mal erlebt. Mit früheren Regierungen, mit ähnlichen Konstellationen, mit ähnlichen Problemen. Nicht genau dieselben konkreten Fälle, aber so das, wie es diskutiert wird und welche Schritte möglich sind und abgewogen werden, das kehrt immer wieder. Und so entwickelt man mit der Zeit eine Routine dafür. Und ich würde da sagen, das dauert immer so ein halbes Jahr, wenn man irgendwo neu ist als Journalist, dass man sich einarbeitet. Aber dann hat man auch im Grunde das schon. Und ja, vielleicht die Frage, was ist ein Thema, was ist kein Thema und wann muss ich aufpassen, mitschreiben, wann nicht, ist, glaube ich, eine Erfahrungssache. Aber auch so ein bisschen muss man auch so ein Feeling dafür entwickeln. Und die einen können es besser, die anderen weniger gut. Das ist so. Die es besonders gut können, die sind für den Beruf natürlich hervorragend geeignet. Wobei es auch unterschiedliche Journalistentypen gibt. Die einen können sehr viel mehr so Vorgänge beschreiben, die sie so erleben und sehen, in Reportagen umsetzen. Und andere können mehr so themenorientiert gucken, könnte ein Konflikt entstehen, da muss ich dranbleiben, in einer anderen Sache vielleicht weniger. Es gibt sehr viele verschiedene Zugänge zu diesem Themenbereich Journalismus und auch viele verschiedene Typen, die das unterschiedlich angehen.
Ja, total. Also ich denke, man muss dann ja auch vielleicht, ich sag mal so, den Funken erstmal entzünden, der da so ist, dass es vielleicht erstmal so erwachen muss, dass man ein Gespür dafür bekommt.
Ja, und vor allen Dingen auch, man muss auch, das ist auch ganz wichtig in dem Beruf, gerade als politischer Journalist, man muss auch Verständnis für die Politiker haben. Also nichts wäre schlimmer, als wenn man die Politiker irgendwie verachtet oder sagt, die sind eh alle korrupt oder die bringen nichts, sondern man muss im Grunde erkennen, dass die meisten von denen doch ehrlich bemüht sind, das Beste aus ihrem Amt zu machen, auch im Sinne der Gemeinschaft. Dass es natürlich immer auch Leute gibt, die dann an ihren eigenen Vorteil mehr denken als an den der Gemeinschaft, das ist so. Aber die allermeisten, ist auch meine Erfahrung, die allermeisten bemühen sich redlich und wollen das Beste aus ihrem Amt machen. Und die einen können es dann besser und die anderen nicht so gut. Das ist nun mal so.
Ja, ist ja bei den meisten Jobs so, dass manche Leute haben halt die Begabung und manche nicht. Okay, ich habe jetzt noch ein paar Fragen zum politischen Verständnis und auch zu der Politik in Niedersachsen. Also ich finde, das politische System hier auf Landesebene ist ja eigentlich so ähnlich wie eine Miniaturversion des politischen Systems auf Bundesebene. Und Jetzt habe ich die Frage, wie würdest du zum Beispiel einem Fünfjährigen erklären? Also wie würdest du die Politik hier in Niedersachsen, das System an sich, die Verfassungsorgane, wie würdest du das einem fünfjährigen Kind erklären?
Oh ja, das ist natürlich eine große Herausforderung. Da habe ich mir noch nie Gedanken zu gemacht. Ich würde vielleicht bei der Wahl anfangen, dass alle Erwachsenen Volksvertreter wählen und die kommen in einem großen Raum zusammen. Und die wählen dann wieder, weil es so viele sind, die wählen dann wieder eine kleinere Gruppe, die quasi diese Volksvertreter anführt. Und diese kleine Gruppe gibt im Wesentlichen so die Dinge vor, die jetzt entschieden und gemacht werden sollen. Und die haben aber im Hintergrund ganz, ganz viele Mitarbeiter in der Landesverwaltung, die ihnen zuarbeiten. Und die gewählten Volksvertreter müssen dann die Vorschläge, die diese kleine Gruppe entwickelt hat, vorwiegend ist es die kleine Gruppe, die das tut, müssen die beschließen. Und hinterher muss die kleine Gruppe, also die Landesregierung, muss die dann umsetzen und in der täglichen Arbeit diese Beschlüsse berücksichtigen. Ist im Grunde, und ich würde das Wort delegiert nicht nehmen, weil es ist ja ein Fremdwort und Fünfjährige verstehen das nicht. Aber so, ich sage es jetzt mal hier, so delegiert so das Volk seinen Willen auf das Parlament. Das Parlament delegiert den Willen auf die Regierung und alle zusammen versuchen, das Beste für die Gemeinschaft zu entscheiden.
Ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Beschreibung für das Verfassungssystem. Also ich denke, das beschreibt es so als Großes und Ganzes ganz gut. So, es gab ja in letzter Zeit in der Politik viele Wechsel, also so Veränderungen und sowas. Nicht nur auf Landesebene, auch auf Bundesebene. Es gab ja auch einen Koalitionsbruch im letzten Jahr. Und jetzt habe ich noch zwei Fragen dazu vorbereitet, zu den Wandlungen in den letzten Monaten und Jahren. Woran liegt es deiner Meinung nach, dass Niedersachsen immer noch eher linksorientierte Parteien wählt, obwohl es gerade zur Bundestagswahl so eine große Wandlung hin zu CDU und AfD gab?
Es ist in Niedersachsen nicht immer so, dass die linken Parteien eine Mehrheit haben. Und die letzte Landtagswahl war 2022. Wenn AfD und CDU zusammenarbeiten würden, was sie nicht wollen, was sie vor allen Dingen die CDU nicht will, und ich finde gut, dass sie das nicht will, dann könnte es ja eine Mehrheit geben. Nach den aktuellen Umfragen, ich habe die jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber ich glaube, nach den aktuellen Umfragen könnte es so sein. Das will die CDU aber nicht, und ich finde, sage ich nochmal, ich finde es gut, dass die CDU das nicht will, weil die AfD für meine Begriffe doch sehr problematisch ist an vielen Stellen. Ich würde sie nicht als sicher rechtsextrem bezeichnen, das finde ich sehr gewagt, aber ich finde, sie hat viele problematische Tendenzen in ihren Programmaussagen und auch bei den handelnden Personen. Wo man sagen kann, dass Niedersachsen etwas linker ist als in anderen Bundesländern, das ist der Landesverband der Grünen. Ich glaube, so eine schwarz-grüne Regierung, wie wir sie in Nordrhein-Westfalen haben oder in Schleswig-Holstein, könnte es hier bisher nicht so geben. Vielleicht ändert sich das auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren nochmal. Könnte sein, aber da sieht man schon, aber bei den Grünen eine starke linke Prägung bei den Personen, die handeln im Landesverband. Aber auch da sehe ich auf Dauer Veränderungen, weil die einen erheblichen Mitgliederzuwachs haben. Und so Mitgliederzuwachs bedeutet immer, dass da auch neue Leute reinkommen, die das möglicherweise in ein paar Jahren, wenn es entscheidende Fragen gibt, auch nochmal anders beurteilen als die, die da jetzt in führenden Ämtern sitzen.
Ja, Wandel gehört ja auch durchaus dazu. Also Wandel ist ja eine normale Sache. Ich fand trotzdem, dass es ein bisschen herausstach zu den Landtagswahlergebnissen, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt.
Naja, ein Punkt ist auch die große Stärke der SPD in Niedersachsen. Also in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, wenn du das erwähnst, die sind, glaube ich, nur einstellig und die waren nie sehr viel stärker. Das heißt, es gab mal eine Zeit, da waren sie etwas stärker, hatten sie auch mal den Ministerpräsidenten gestellt, aber sie sind doch im Osten generell sehr schwach. Und Niedersachsen hat eine sehr starke SPD, traditionell schon, und relativ stabile Grüne. Und das hat eben Rot-Grün ermöglicht bei der letzten Landtagswahl. Und das ist schon ein Unterschied zu anderen Ländern, auch zu anderen Ländern im Westen. Also in Süddeutschland zum Beispiel ist die SPD auch sehr schwach. Aber in Niedersachsen sticht das schon etwas heraus.
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Meine letzte Frage ist jetzt noch, hängt deiner Meinung nach die Tatsache, dass die FDP seit der letzten Landtagswahl nicht mehr im niedersächsischen Landtag vertreten ist, mit dem Koalitionsbruch durch die FDP im Bundestag und der starken Abnahme von Stimmen in den letzten Monaten zusammen?
Ja, nee, das kann einmal nicht so sein, weil die Landtagswahl war ja 2022, der Koalitionsbruch war danach. Das halte ich für unwahrscheinlich. Muss mich mal zurückerinnern, woran es genau gelegen hat, dass die FDP so schwach war bei der Landtagswahl in Niedersachsen. Ich kriege es jetzt gerade nicht so konkret hin, welche konkreten Vorfälle da waren. Aber sie sind in Niedersachsen auch schon öfter mal aus dem Landtag rausgeflogen und diesmal, glaube ich, auch relativ knapp gescheitert bei der Landtagswahl. 4, was es war. Also das ist auch ein bisschen Zufall, von Zufall abhängig. Ich glaube, dass die FDP generell, was die Entwicklung in der Zukunft angeht, wieder eine Renaissance erleben kann, wenn nämlich diese Themen Bürokratieabbau und Förderung der Wirtschaft, wenn die jetzt von der großen Koalition im Bund nicht so richtig überzeugend angepackt werden sollten, wenn die viel versprechen, aber wenig halten sollten, weiß man ja nicht, ob das so sein wird. Dann wäre es so, dass die FDP wieder eine große Chance hätte als die Wirtschaftspartei und die Bürokratieabbaupartei. Ich glaube, das ist ihre Stärke. Es gibt da immer noch in der FDP welche, die sagen, wir müssen die bürgerlichen Freiheiten und Cannabisgesetz und Ähnliches in den Vordergrund rücken. Das, glaube ich, passt nicht zur FDP, weil dafür haben wir schon die Grünen.
Ja, genau. Also man konnte ja auch schon, glaube ich, über die letzten Jahre sehen, dass die FDP schon abgenommen hatte, aber in Niedersachsen war sie ja generell immer ein bisschen schwächer als im Rest Deutschlands. Und ich denke, jetzt zur Bundestagswahl war es auch nicht so verwunderlich, dass sie nicht in den Bundestag reingewählt wurden. Ich denke, das liegt ja auch ein bisschen an der hohen Inflationsrate und sowas. Aber bestimmt hat die FDP in den nächsten Jahren dann doch wieder Chancen, wenn sich wieder mehr auf Wirtschaft fokussiert wird.
Ja, und es war so, dass natürlich bei dem Koalitionsbruch der Ampel die Schuld vor allen Dingen von SPD und Grünen ausgehend bei Herrn Birkner, nicht Herrn Birkner, nein, Entschuldigung, das war jetzt ein Versprecher, sondern bei Herrn Lindner, bei Christian Lindner abgeladen wurde. Und das hat sich im Wahlkampf so durchgetragen und das wird ein wesentlicher Grund dafür gewesen sein, dass sie die 5%-Hürde nicht geschafft haben. Ob es gerecht war, dieser Vorwurf an Herrn Lindner oder nicht, sei mal dahingestellt.
Im Endeffekt sind dann ja am Ende auch irgendwie beide Seiten an so einem Koalitionsbruch schuld. Also es kann ja nicht nur einer alleine daran schuld sein.
Ich auch so.
Okay, dann bedanke ich mich hiermit für das Gespräch, Klaus.
Und ich danke auch.
Ja, dankeschön.
Alles Gute.
Und was waren für dich so die großen News im Gespräch mit Klaus?
Also, was ich total spannend finde, dass er schon seit mehr als 30 Jahren hier im Beruf ist. Also jetzt nicht beim Rundblick, aber hier ist er auch schon seit 9 Jahren. Und einfach in diesem Bereich Journalismus ist er schon seit über 30 Jahren, war auch schon in seiner Jugend aktiv. Ich finde es total toll, dass er immer noch so einen Funken dafür hat, dass er nie die Lust daran verloren hat. Und ich fand es cool zu sehen, wie viele Erfahrungen er einfach in der Zeit gemacht hat und wie interessiert er daran ist und wie sein Weg auch bis jetzt war.
Wir haben hier in der Redaktion ja eine ganz große Altersspanne, würde ich sagen. Also zwischen Klaus und mir liegen 30 Jahre. Das ist manchmal nicht konfliktfrei, sage ich mal ganz ehrlich, aber vollkommen lieb gemeint. Ich glaube, dass das bereichernd ist, dass wir nämlich sehr unterschiedliche Perspektiven haben. Er hat einen unfassbaren Erfahrungsschatz. Er hat schon Minister und Ministerpräsidenten kommen und gehen gesehen. Ich jetzt noch nicht so sehr. Dafür bin ich dann vielleicht eher dabei zu sagen, hier, wir müssen ein bisschen innovativer sein, was die technischen Komponenten angeht. Und so können wir uns hier, glaube ich, ganz gut ergänzen. Und diese langjährige Erfahrung, die du gerade beschrieben hast, die können wir an Klaus wirklich sehr schätzen.
Ich denke, das ist auch in allen Bereichen so ein bisschen wichtig, dass es einfach verschiedene Perspektiven gibt, dass man da Kompromisse findet, weil vielleicht auch nicht immer nur eine Meinung die richtige ist, sondern eben ein Kompromiss aus mehreren.
So, und wir zwei, wir haben ja in dieser Woche ganz viel Zeit miteinander verbracht, viele Stunden. Aber hast du trotzdem noch irgendwelche Fragen auch an mich?
Ja, also wir haben uns ja schon viel unterhalten und ich habe viel mitbekommen, auch von deinem Job jetzt. Aber so, diese Frage, die habe ich ja auch jedem in den Interviews gestellt, deswegen würde ich sie auch dir nochmal stellen. Wie bist du zu dem Beruf gekommen? Also hast du eine Ausbildung gemacht, ein Studium oder was hast du so gemacht?
Meinen ersten richtigen Kontakt mit dem Beruf Journalismus hatte ich zwischen Zivildienst und Studium. Da hatte ich so ein Zeitfenster, wo ich nichts zu tun hatte und habe mich um ein Praktikum bemüht bei dem Asphaltmagazin hier in Hannover. Das ist die Straßenzeitung für fast ganz Niedersachsen und die kannte ich schon vorher und da habe ich dann mal angeklopft, ob ich da mal hospitieren kann, so wie du jetzt, nur dann eben für ein Zeitfenster von 2 Monaten. Das fand ich super interessant. Mir ging es da in den ersten Tagen so wie dir. Man geht zu den Pressekonferenzen. Die Redakteure dort haben mir dann gezeigt, guck mal, was haben die daraus gemacht, was haben die daraus gemacht und wie kann man so unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Das war so mein erster richtiger Berührungspunkt. Während meiner Schulzeit habe ich halt so am Jahrbuch und sowas mitgearbeitet. Also da gab es schon eine Tendenz zu, aber es war noch nicht so deutlich. Ja, und dann habe ich studiert, und zwar nicht Journalismus, sondern Politikwissenschaften und Soziologie an der Universität in Göttingen. Und da war nicht hundertprozentig klar, dass ich Journalist werden möchte, aber ich hatte es immer noch so im Hinterkopf und habe dann im Studium so Zusatzmodule belegt. Da ging es dann eher nochmal so um Film und diese Dinge, um da ein bisschen Kompetenzen drauf zu kriegen. Aber das Studium war halt schwerpunktmäßig Politik und wie funktionieren Parteien und wie funktioniert das politische System hier bei uns, also sehr fachlich, wissenschaftlich bezogen. Ja, aber dann habe ich zwischen Bachelor- und Masterstudium hatte ich wieder so ein Semester Leerlauf, wo ich dann dachte, ich muss noch mal ein bisschen herausfinden, wo will ich eigentlich hin, bevor ich jetzt noch mal 2 Jahre Studium hinten dran hänge. Und da habe ich ein Praktikum bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung gemacht, in der Lokalredaktion, in der Jugendredaktion. Habe da also nochmal gelernt, wie funktioniert so eine Tageszeitung, während das Asphaltmagazin ja monatlich erscheint. Und das hat mich sehr angefixt, bei der Tageszeitung zu arbeiten. So, also besonders toll fand ich die Tage, wo man bis 21.55 Uhr noch an einem Text gefeilt hat, wenn um 22 Uhr das Ding in Druck gegangen ist. Das waren so Momente, die mich echt begeistert haben. Ja, und dann habe ich nochmal die andere Seite ausprobiert. Du hast ja auch schon gesagt, Pressesprecher ist auch interessant. Ich habe nochmal ein Praktikum gemacht in der Pressestelle der evangelisch-lutherischen Landeskirche hier in Hannover, um zu sehen, wie die andere Seite arbeitet. Ja, und als ich dann mit dem Studium fertig war, bin ich auch nicht direkt in den Journalismus gegangen, sondern war nochmal ein Jahr bei einem Forschungsinstitut hier in Hannover beschäftigt und habe da PR und Marketing gemacht, so hieß die Stelle. Da ging es halt eigentlich auch um Öffentlichkeitsarbeit und Pressemitteilung schreiben. Das fand ich sehr bereichernd, weil es nochmal was anderes war als Politik, nämlich Wissenschaftskommunikation im Bereich von Produktionstechnik und Logistik, also so was ganz anderes. Aber da habe ich gemerkt, das ist so die Grundkompetenz, die Journalisten brauchen. Klar, Expertise in einem Fach ist wichtig, aber vor allem müssen wir neugierig sein, wir müssen nachfragen, wir müssen uns Dinge erklären lassen, von denen wir nicht viel verstehen. Und ich glaube, dann stellt man eigentlich die besten Fragen. Und in dieser Phase kam es dann, dass ich eine Bewerbung oder dass eine Stelle ausgeschrieben wurde hier beim Rundblick und dann habe ich beworben und so bin ich erst in den Journalismus richtig gekommen. Also das war jetzt nicht der ganz gerade Weg, wo von Anfang an klar war, hier, ich werde Journalist.
Ja, das klingt auf jeden Fall auch nach einem holprigen Weg, würde ich sagen, aber am Ende war ja auch zielführend und das, ich finde, der Weg klingt interessant, du hast vieles ausprobiert und ja, ich finde es einfach toll, wenn man viele Erfahrungen machen kann, so wie bei dir jetzt auf deinem Weg hier zum Journalismus. Genau. Meine zweite Frage wäre jetzt gewesen, warum genau du zum Rundblick gekommen bist, aber das hast du ja letztendlich gerade auch schon beantwortet mit. Deswegen würde ich dich noch fragen, so, du machst ja hier seit längerem den Podcast und wie bist du dazu gekommen? Wie bist du dazu gekommen, die Podcast-Produktion hier zu leiten?
Vielleicht noch kurz zu der Frage, die ich dir jetzt ein bisschen kaputt gemacht habe, weil ich das schon so gesagt habe. Ja, Rundblick war für mich so der richtige Einstieg in Journalismus. Und warum Rundblick? Das habe ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet, als es um den Sportjournalismus ging. Mich hat am Rundblick total begeistert, dass hier eine Redaktion sich nur um Politik kümmert. Und das finde ich immer noch total toll. Und Das passt vielleicht auch zum nächsten Thema. Unser anderer Podcast, wir haben ja zwei Podcast-Streams, der andere heißt Politik-Nerds. Und ich liebe diesen Namen, weil ich mich selber absolut als Politik-Nerd sehe. Ich finde, ganz tolle Passform. Ich sehe mich da sehr gut drin wieder. Und ich denke mal, so die Leute, die ich einlade, das sind auch Politik-Nerds. Und wir sind hier alle in so einer Bubble von Leuten, die Ahnung von Politik haben, die Interesse an Politik haben. Ich finde, du bist auch ein Politik-Nerd und das meine ich auch ganz lieb. Ja, und jetzt zu der Podcast-Frage. Auch das war überhaupt nicht vorgezeichnet für mich. Ich habe mit Radio vorher nie was zu tun gehabt. Ich habe ja schon gesagt, im Studium habe ich mich um das Filmthema noch so ein bisschen bemüht. Wie kann man filmerisch eine Geschichte erzählen? Wie kann man einen Filmbeitrag, also einen Nachrichtenbeitrag fürs Fernsehen theoretisch produzieren oder eben für Social Media? Und Radio oder eben Podcast gar nicht so. Aber nun war hier beim Rundblick früher, als ich angefangen habe, noch der Martin Brüning als Chefredakteur Neue Medien, also die Funktion, die ich jetzt hier habe. Und als der den Job gewechselt hat und uns hier leider verlassen hat, ist auch dieses Podcast-Thema so ein bisschen liegen geblieben. Und dann habe ich erst so gedacht, ja, mal gucken, vielleicht will ja jemand anders im Team das machen. Und dann kam das aber nicht so richtig und meinte, ja, ich finde eigentlich das Format Podcast so cool und wir haben da so viel aufgebaut und das müssen wir eigentlich fortsetzen. Und dann habe ich gesagt, ich traue mich da mal ran. Habe mir dann damals Gäste und Themen ausgesucht, mit denen ich mich auskannte. Die ersten drei Podcasts waren mit Barbara Ottokinas, damals Landwirtschaftsministerin, Olaf Lies, damals Umweltminister und Barbara Haftitzer, damals Justizministerin. Ich kannte die Leute und ich kannte die Themen in- und auswendig, über die wir gesprochen haben. Und deshalb konnte ich mich voll und ganz dann eben auf das Podcasten konzentrieren. Wie funktioniert die Technik? Wie muss ich hier sprechen? Wie muss ich moderieren? Und das war ein guter Testlauf. Damals habe ich gesagt, ich brauche da einen Tag, keine anderen Aufgaben. Ich mache dann nur das. Das ist inzwischen anders und jetzt ist viel mehr Routine reingekommen. Im Moment machen wir wieder ziemlich viele Podcasts. Ich hoffe, die hören sich auch alle an. Ja, und ich finde, Podcast ist eine super Ergänzung zu dem, was wir sonst so machen. Man kann eine Geschichte nochmal ganz anders erzählen. Man kann sehr viel vertiefter einsteigen. Das merke ich immer wieder, wenn ich versuche, aus einem Podcast-Gespräch einen Artikel für den Rundblick zu machen. Da bleibt ganz viel liegen. Also eigentlich könnte man aus einem Podcast-Gespräch 3-4 Artikel machen vom inhaltlichen Gehalt her. Und deswegen finde ich das ein cooles Format, um auch komplizierte politische Sachverhalte mal intensiv zu debattieren. Und wird ja auch ganz gut angenommen. Und ein bisschen ist das vielleicht noch so ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir das beim Rundblick haben. Ja, und so kam ich dazu und deswegen bin ich voller Podcast-Fan und dachte auch, es wäre eine coole Idee, wenn wir zusammen hier einen Podcast machen.
Ja, total. Also ich finde das Format Podcast eigentlich auch sehr informativ. So, ich finde, man kann viel mehr besser erklären. Also verbal kann man auch besser erklären. Wenn ihr dann Gäste zum Beispiel habt, kommt es ja auch manchmal zu dann wirklichen Gesprächen und sowas, nicht nur Beantwortung der Fragen. Und das finde ich dann auch nochmal total spannend, wenn man dann nochmal extra Informationen bekommt, die vielleicht gar nicht so vorgesehen waren. Auch in der heutigen Zeit sind ja viele Leute hören Podcasts und Podcasts haben vor ein paar Jahren halt dann sehr geboomt. Und seitdem finde ich es eigentlich ein ziemlich fortschrittliches Medium. Als Äquivalent zum Radio kann man das ja ein bisschen benutzen, bloß dass es hier nur um einen Themenbereich geht. Also, dass man nicht überspringen muss oder ausmachen muss, wenn einem gerade was nicht gefällt, sondern nach seinen Vorlieben gucken kann. Und wenn man eben ein Politik-Nerd ist, wie du gerade gesagt hast, dann ist der Podcast hier, glaube ich, perfekt.
Und wir haben weniger Musik. Marlene, ich kann nur sagen, mir hat das ganz viel Spaß gemacht hier mit dir. Ich hoffe, dir auch.
Ja, mir hat das Praktikum wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich wollte mich auch einfach einmal bedanken dafür, dass ihr mich so toll hier rumgeführt habt, dass ich so viele Einblicke bekommen konnte. Ist ja natürlich auch ein bisschen anstrengend für euch, mich überall hin mitzunehmen, weil die Woche gerade ist ja an sich schon sehr stressig. Und es gibt so viele Terminänderungen. Auch ist es auf jeden Fall cool, dass ich so eine Woche erwischen konnte. Aber natürlich ist es auch anstrengend für alle Beteiligten und ich wollte mich einfach bedanken dafür, dass ihr mir so ein tolles Programm ermöglichen konntet und so. Genau, und dass ich auch so einen echten Eindruck, einen realistischen Eindruck in den Job bekommen konnte. Ich wollte mich auch bei diesen Leuten bedanken, die wir kennengelernt haben, die sich dann so freundlich bei mir vorgestellt haben, die mir dann auch sehr nett ihren Beruf einmal erklärt haben, mir einen kleinen Einblick auch in ihren Beruf gegeben haben und wie toll mir die Leute einfach entgegengekommen sind, die wir getroffen haben. Also ich bin ja auch nur Praktikantin, so ich bin ja keine Expertin in dem Bereich hier und trotzdem sind mir die alle total nett entgegengekommen und haben sich gefreut und so. Das fand ich wirklich toll.
Wir haben uns ja auch sehr gefreut, dass du diese Woche bei uns warst, ja jetzt noch auch anderthalb Tage noch bei uns bist. Nachwuchsförderung ist immer wichtig, auch für den Journalismus. Ich hoffe, dass wir da zumindest einen kleinen Beitrag zu leisten konnten. Und falls jetzt jemand diese Folge angehört hat und sich denkt, hey Mensch, das, was Marlene gemacht hat, das möchte ich auch gerne machen, dann sage ich zum einen, ja, schreibt uns gerne, meldet euch bei uns. Wir schauen dann mal, was geht. Denn leider können wir auch nicht jede Bewerbung annehmen, weil das natürlich, Marlene hat es gerade skizziert, auch Kapazitäten bindet. Wir versuchen, vieles möglich zu machen, aber natürlich müssen wir auch unser Tagesgeschäft zwischendurch noch hinkriegen. Deshalb gilt auch insbesondere bei längeren Praktika von mehreren Wochen, gerade was so im Studium passiert, mal ein, zwei Monate sogar. Ich halte das für eine ganz wichtige Sache, das zu machen. Aber in diesen Fällen müssen wir schon bestimmte Vorkenntnisse voraussetzen, damit wir dann auch nach ein paar Tagen der Einarbeitung einen Praktikanten, eine Praktikantin mal zu einem Termin schicken können, den wir dann nicht wahrnehmen, damit wir nicht alles doppelt besetzen. Wie gesagt, meldet euch gerne. Wir versuchen dann etwas hinzubekommen, aber wir bitten auch um Verständnis, dass das nicht immer klappen wird. So, nach diesem kleinen Praktikumswerbeblock sagen jetzt Marlene und ich Tschüss und danke fürs Zuhören.
Ja, danke, dass ihr zugehört habt und vielleicht hören wir uns ja irgendwann mal wieder.
Niedersachsen im Blick. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.